war ein unfassbar hibbeliges Kind. Meine Mutter hat gemerkt, der Junge muss sich wirklich bewegen und ich wollte irgendwas mit Bällen machen, weil ich auch wirklich die Bälle zu Hause rumgeworfen, geschossen, alles hab. Fußball, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Während des Trainings bin ich in die Sandgruben gegangen, hab da so Sandburgen gebaut. Lukas und ich hatten zusammen ab der 7. Klasse einen Spanischkurs und dann hat sich die Freundschaft einfach intensiviert. Ich hatte so ein bisschen so meine zweite Familie gehabt, weil ich offen nach der Schule zu den Stutzkes gegangen bin, die mich gefüttert haben und dann sind wir zusammen zum Training gegangen. Also so ein strammer Max, so am Abend so ein gutes Brot, auch mit Käse drüber und ein Spiegelei drauf, kann auch manchmal sehr, sehr gut sein, aber sonst mit Tapas, da kann man mich immer bekommen.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Und hervorragenden Auftakt hingelegt. Die Fehler kamen erst später, ne?
Ja, stimmt.
Ja, auch Fehler, natürlich. Nicht nur.
Gleich hart rein hier.
Jetzt voll von Anfang an.
Das sollte eher, ich wollte mit dem Lob starten.
So. Ja, vielleicht fängst du nochmal neu an.
Ja, war ein guter Auftakt.
Dankeschön.
Ja. Apropos guter Auftakt, der BHC-Podcast, die Löwenzeit ist wieder da. Hallo und herzlich willkommen, sagen wir mit Eloy Morante Maldonado ist bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Thomas vom Rademacher grätscht von rechts rein. Aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Heißt guten Morgen. Eigentlich Eloy oder Eloy?
Eigentlich heißt es Eloy. Eloy. Ich höre es aber häufiger. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich jetzt mit Eloy angesprochen werde, aber gerne Eloy.
Okay. Guter Hinweis. Ich war mir wirklich nicht sicher. Das war jetzt keine Frage, um dich zu kritisieren, bloß nicht. Ich möchte hier nicht die ganze Zeit falsch rüberkommen, Thorsten.
Nein, das geht super los. Mein Name ist Thorsten Kabitz von Radio SG. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da draußen da seid, dass Eloy da ist. Der, wie der Name Eloy Morante Maldonado schon sagt, aus Wermelskirchen kommt.
Genau, ja.
Aber mit spanischen Wurzeln versehen.
So ist es, genau.
Genau, und das heißt, Moment, ich weiß nochmal, zweiter Name ist von Oma, Opa, Mama, nee, Moment, der...
Der erste ist der erste vom Vater und der zweite ist der erste von der Mutter. So wird das immer zusammengesetzt,
genau. Okay.
Charmante spanische Lösung ist das.
Absolut. Da gibt es keinen Streit.
Bei der Hochzeit muss man sich nicht abstimmen, wie man dann heißt. Man heißt einfach weiter so, wie man heißt, glaube ich, ne?
Ja, genau. Aber man verliert sich halt der Nachname von der Mutter, aber sonst, ja... Beide behalten halt ihren Nachnamen.
Aber auch ihren kompletten Namen, oder?
Also ja, ihren kompletten Nachnamen, genau.
Auch familiär werden wir einiges zu besprechen haben. denn es gibt ja...
Ich habe überlegt, ob ich schon direkt anfange. du bist ja der Boulevardesk.
Du, Journalist. Baller raus. Hör mal, wenn du schon Boulevardesk anfängst...
Nee, gar nicht. Nee.
Will ich dich nicht aufhalten.
Mach ich später. Du möchtest ja erstmal, denke ich mal, auch noch ganz kurz aufs Sportliche eingehen, der letzten zwei Wochen oder nicht?
Erstmal stellen wir unseren Gast noch kurz vor.
Machen wir.
Eloy Morante Maldonado ist 25 Jahre alt, kommt ursprünglich, wie wir schon gesagt haben, aus Wermelskirchen, hat über Wermelskirchen, Opladen, Bayer Dormagen, Thusheim, Essen einige Wege gemacht, auf denen er Menschen getroffen hat, die er jetzt beim BHC wieder trifft. Also insofern ist das ein munteres Familientreffen. Viele Bezüge, die sich dann hier jetzt einfinden seit diesem Sommer, ist er beim BHC. Wir werden über Sportliches sprechen, wir werden vielleicht auch über Haare sprechen. Ich erinnere mich da an eine Folge aus der letzten Saison, Tom, und eine Wette, die ja noch offen war.
Ja, richtig. Mit Noah Bayer war es ja so, die beiden, ich weiß gar nicht den Anlass der Wette, aber ihr habt irgendwie euch beide die Haare lang gemacht und wer zuerst sie quasi abrasiert, verliert. Und ich glaube, es hat aber niemand verloren. Ihr habt beide irgendwie völlig wild durchgehalten, bis dann irgendwie Freigabe war und dann hat Noah sich die Haare abgemacht. Das ist jetzt auch schon wieder dreiviertel Jahr her oder so gefühlt. Und ja, du läufst immer noch so rum, ne?
Ja, ich bin auch noch mal theoretisch der Meinung, dass ich die Wette gewonnen habe und dass Noah Bayer seine Bestrafung eigentlich auch noch eingehen sollte. Die war bis jetzt, ist irgendwie so ein bisschen untergegangen. Mir gefallen die Haare, deswegen habe ich die auch noch so lang, also ist jetzt unabhängig davon. Aber er hat sich dann gegen entschieden.
Also es gab gar keine Freigabe, also es gab kein Ende der Wettzeit.
Ja, also es war so ein lockeres, wir saßen mal im Bus und meinten, okay, wir sind ja gerade dabei, unsere Haare lang wachsen zu lassen. Das ist ja schon ein Thema, was viel Durchhaltevermögen benötigt, weil du siehst halt wirklich ein Jahr nicht so gut aus. Und um uns da ein bisschen so vor zu schützen, haben wir gesagt, okay, wir machen eine Wette, wer sich als erstes abschneidet, der muss eine gewisse Sache machen. Ich weiß gerade gar nicht, ehrlich gesagt, ich glaube, es ging irgendwie, der andere darf eine Frisur für den anderen machen, für die er einen Tag rumlaufen muss. Aber ich glaube, wir haben es dann so gelassen, weil beide halt lange Haare hatten und es war jetzt nicht in der Übergangsphase, von daher war es in Ordnung.
Also, okay, aber er hat ja dann auch wahrscheinlich keine Chance mehr gesehen, die Wette irgendwie zu gewinnen, weil du dich so wohl gefühlt hast dann mit der. Mit der Pracht.
Ich glaube schon. Ihm hat dann einfach die Haare so ein bisschen genervt und er hat sich dann für die Kurzhaarfrisur entschieden, die ihm auch sensationell steht. Ich fand die langen Haare auch gut, aber so ist es auch in Ordnung.
Ja, das überlasse ich dem Thorsten, was da besser steht, die kurzen oder langen Haare. Aber zu Hause gab es keinen Ärger mal mit den langen Haaren. Also zum Beispiel, also meine Frau würde mich jetzt nicht umbringen, aber...
Ja, es wurde am Anfang schon... Du
musst dich scheiden lassen.
Ne? Ja, am Anfang wurde es schon belächelt, so warum ich das mache. Gut, ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren und ja, jetzt ist er auch, denke ich mal, ganz zufrieden damit, hoffe ich.
Interessanter Job für Photoshop-Experten, Tom mal mit der Frisur von Eloy zu versehen.
Oh ja,
das stelle ich mir sehr amüsant vor.
Ja, also, weißt du, könnte Fotos von noch vor, weiß ich nicht, 8 Jahren oder so schicken.
Da hattest du so lange Haare?
Ja.
Okay.
Ja, da hast du mich nicht häufig genug gesehen.
Das stimmt wohl.
Aber das war so eine Form von Pragmatismus. Ja. Friseurbesucher sind lästig.
Ja, genau. Okay. Ja, das ist ein ganz großer Vorteil.
Ja. So Fabian Gutburg-mäßig. Ja, gut.
Okay.
Irgendwann hat mir meine Frau einen Friseurtermin gemacht, deswegen musste ich hingehen. Mir ist es ganz egal, was auf meinem Kopf ist. Ist ja so ein bisschen die Fabian Gutbrotsche Taktik, ne?
Vielleicht finden wir noch eine Wette, Tom, die uns mal in die Lage versetzt, dass wir auch mal irgendwie so ein Haarbattle oder sowas haben.
Ich bin raus. Wie gesagt, gibt nur Probleme zu Hause.
Gut, dann sprechen wir über Dinge, in denen du dich wohler fühlst, Tom, zum Beispiel über Sport und Handball.
Ach ja, kann man sich da aktuell wohlfühlen beim BHC?
Wie siehst du es?
Naja, also ich sehe es schon so, dass man eben diesen 4 Punkten vom Saisonstart, die man eben nicht geholt hat gegen Eisenach und Barling, einfach immer noch hinterherläuft. Ne? Wenn man jetzt 6 zu 8 Punkte hätte, die 4 Punkte mal einfach draufgerechnet, dann wäre es ja okay. Dann wäre man, glaube ich, sogar 10. momentan im Tabellenmittelfeld angesiedelt. Keiner würde groß rumnörgeln. Jetzt ist es halt so, 2 zu 12. Man ist letzter vorläufig, weil Wetzlar auch noch ein Spiel ausstehend hat. Wenn sie das verlieren, dann wäre Wetzlar dann letzter aufgrund des Torverhältnisses, was beim BHC halt erstaunlich gut ist für den Tabellenletzten natürlich. Aber ja, im Ergebnis ist es natürlich einfach so, dass man diesen 4 Punkten hinterherläuft. Und ja, da kann man natürlich immer sagen, das ist gut gelaufen. Also in Flensburg gab es ja sehr, sehr viele sehr gute Sachen. Und wenn man jetzt die Phase vor der Halbzeit nicht gehabt hätte, wer weiß, wie das Spiel ausgeht. Da hatte man eine 1-7-Lauf von der 13-10-Führung zum 14-17 Halbzeitstand war es, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten. Wenn das nicht passiert, wer weiß, vielleicht ist sogar in Flensburg was zu holen. Also der BRC war in jedem Spiel dran, Punkte zu holen, holt sie aber nicht. Und das ist einfach nur meine Befürchtung, dass man dann immer wieder in diese Gedankenspirale vielleicht auch kommt, wenn es dann eben knapp ist am Ende. Man hatte vorher kein Erfolgserlebnis, dann ist halt irgendwie das Negative im Kopf. Ich hoffe, dass das anders ist. Ich bin ja nicht auf dem Feld, da können wir ja dann Eloy dazu befragen. Aber das ist halt so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Also man braucht jetzt einfach auch mal ein gutes Ergebnis. Das ist eben der Punkt.
Was hast du aus diesem Spiel mit rausgenommen? Einerseits, ja, Tom hat eingangs schon das Lob erwähnt, Start bekommen, gute Quote gehabt, Tore gemacht, bester Spieler im Team und trotzdem am Ende, ja, zählt für euch Sportler dann doch, was bei dem Spiel rumgekommen ist.
Ja, ich gebe da Thomas recht. Also für uns zählt natürlich erstmal, dass wir jetzt auch mal langsam Punkte holen. Hilft nichts. Ich finde, es ist immer schwer zu sagen, aber man muss halt immer die positiven Sachen aus jedem Spiel und jetzt auch aus diesem Spiel in Flensburg mitnehmen, weil sonst gerät man halt in diese genannte Abwehrsspirale. Ich finde, wir haben jetzt von Spiel zu Spiel immer wieder eine deutliche Steigerung gesehen, jetzt auch gegen Rhein-Neckar-Löwen, wo ich auch sagen kann, dass wir das Spiel auf jeden Fall zu Hause gewinnen können. Und jetzt in Flensburg, gut, man spielt immer noch gegen Flensburg, aber haben auch da ein gutes Spiel gemacht. Am Ende haben uns dann so ein bisschen die Kräfte gefehlt, weil ja, wir sehr, sehr dünn besetzt waren und jetzt leider nicht mehr auf Linus oder dann Alex später zurückgreifen konnten und wir dann im Rückraum die ganze Zeit durchspielen mussten. Da reicht es einfach gegen eine Mannschaft wie Flensburg nicht. Aber wir müssen jetzt daraus einfach die positiven Schlüsse ziehen und das jetzt in die nächsten Spiele reinwerfen. Das fängt jetzt im Pokal gegen Nordhorn an. Da wollen wir 100%ig angreifen, das Spiel gewinnen. Und das geht auch schon gegen Melsungen, die gerade unfassbar gut in die Saison reingestartet sind, aber da auch ein gutes Spiel zu Hause abzuliefern und da auch wieder den nächsten Schritt zu machen. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir dann die ersten Punkte dann holen, vielleicht auch schon gegen Melsungen.
Ist denn jetzt, wenn wir kurz auf das Pokalspiel gucken, würdest du jetzt sagen, ist der Druck da jetzt besonders hoch? Weil klar, ihr geht da als Favorit rein, es ist halt ein Zweitligist, auf dem Papier seid ihr halt besser. Wenn man dieses Spiel jetzt verliert, ist dann die Gefahr, dass man erstmal sich so richtig eingräbt? Oder würdest du das eher positiv sehen, dass wenn man gewinnt, dass man halt für sich so das Gefühl hat, ja, wir können Spiele gewinnen, sowas in der Art?
Damit möchte ich mich ehrlich gesagt gar nicht beschäftigen. Also ich möchte mich einfach beschäftigen, dass es ein Spiel wie jedes andere ist. Also unabhängig, ob das jetzt ein Zweit- oder Erstligist ist. Also wir wollen das Spiel gewinnen. Und ich bin auch von meiner Denkweise auch so, dass wir eher das Positive rausnehmen, wenn wir jetzt das Spiel gewinnen, dass wir wieder so einen neuen Schwung reinbekommen und dann halt auch die Schritte, die wir bis jetzt gegangen haben, immerhin weiterzuführen. Also sehe ich da gar nicht so einen großen Druck bei uns. Wir haben einfach die Verantwortung als BHC jetzt auch hier für die Region, da das Spiel zu gewinnen. Und ich bin da guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall machen werden.
Aber Pokal ist jetzt nicht so eine, also es ist ja eher freudig, dass man jetzt einen anderen Wettbewerb hat, in dem man so eine, in dem vielleicht auch die Stimmung vielleicht dann anders ist, dass man da, ja, also wenn man 5 Spiele gewinnt, dann hat man den DHB-Pokal gewonnen. Ist jetzt ein bisschen sehr weit weg, ja, aber theoretisch möglich. Ist das schon so ein Traum, dann auch zum Final Four zu kommen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Traum. Ich war jetzt dieses Jahr in der Längstarena jetzt beim ersten Mal und die Stimmung da, das ist, glaube ich, für jeden Handballer in Deutschland so ein bisschen das Ziel, das mal mitzuerleben. Und genau wie du es gesagt hast, sind 4-5 Spiele oder jetzt, glaube ich, dann 3, um dann ins Final Four reinzukommen, die man gewinnen muss. Und das ist immer ein K.O.-Spiel, da kann alles passieren. Das ist auch so ein bisschen die Besonderheit des Pokals und das macht schon macht Laune als Sportler.
Der Auftakt in eine arbeitsreiche Woche auf jeden Fall für den BRC mit den Spielen im Pokal und in der Liga, die anstehen. Wir starten an diesem Montag, es ist Montag, der 2. Oktober zum Zeitpunkt der Aufzeichnung unseres Podcasts. Die letzte Folge ist schon ein bisschen was her. Das vielleicht nochmal kurz für alle, die uns auch regelmäßiger hören, erklärt. Wir haben in dieser Saison mit dem BRC etwas weniger Folgen, als ihr es aus der letzten Saison der Löwenzeit noch kennt. Wollen uns dafür etwas intensiver, aber auch Zeit nehmen, weil auch einfach die Erfahrungswerte, die ja, Klick- und Abrufzahlen dieses Podcasts zeigen, dass Sie und euch da draußen vor allem die Gespräche interessieren, wenn wir auch mal etwas persönlicher und intensiver mit den Spielern und allem drumherum um den BRC sprechen. Und deshalb wollen wir das diese Saison etwas ausbauen und intensivieren, wenn auch in etwas weniger Folgen als bisher.
So ist das, wunderbar erklärt, Thorsten.
Und freuen uns, dass wir ja Eloy heute bei uns in dieser Folge haben. Ungefähr, Tom, übrigens interessanterweise zu der Zeit, als du noch lange Haare gehabt haben müsstest, so ungefähr, ja, 2016, vielleicht schon so kurz danach, 2016.
Ich habe mir überlegt, also 15 habe ich sie okay. abgemacht, so Oktober würde ich jetzt mal, Pi mal Daumen.
Okay. Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung einen interessanten Artikel gefunden, ein Interview über zwei junge Nachwuchssportler, Eloy Morante Maldonado und Lukas Stutzke, im Doppelinterview, geführt von der jungen Zeitungspraktikantin Hanna Nitsche.
Ach was, ja. Ich hatte die beiden auch schon mal im Doppelinterview, ja. Aber da waren sie schon beide in der Bundesliga und sind dann aufeinander getroffen. Ich glaube, das war in der Corona-Saison,
ja.
2020/21. Da hatte ich beide auch mal im es ist kein Interview geworden in der Geschichte, aber es war so eine Doppelgeschichte. Hatte also die Hanna Nitsche die Idee zuerst. Grüße gehen raus.
das sollen wir kurz erklären. Wer Lukas Stutzke ist, werden die meisten BRC-Fans wissen. Wer Hanna Nitsche ist, der ein oder andere wahrscheinlich inzwischen auch, nämlich deine Freundin.
Genau, ja.
Seit schon vor diesem Interview, oder?
Ja, schon vor dem Interview. Nee, ich habe jetzt da, wir kannten uns zum Glück schon vorher.
Wann und wie haben sich zunächst mal die Wege von Lukas und dir das erste Mal gekreuzt? In der Schule, glaube ich, ne?
Genau. Ich glaube, wie lange ist das jetzt schon her? 2012. Also wir waren jetzt zusammen auf einer Schule im Landrat-Lukas-Gymnasium in Opladen. Lukas kommt ja aus Opladen, ich komme aus Wermelskirchen, wie wir schon gesagt haben. Und ich bin von Wermelskirchen aufs Leverkusener Gymnasium gewechselt. Weil es einfach damals für mich die besten Voraussetzungen, auch sportlicher Hinsicht. Ich war damals schon sportlicher in meiner Klasse und meine Lehrerin hatte mir damals die Empfehlung gegeben, nach Opladen zu gehen und war halt auch immer mit viel Aufwand. Ich musste halt mit dem Bus immer nach Opladen fahren. Aber jetzt im Nachhinein war das die richtige Entscheidung. Ich konnte Lukas kennenlernen, ich konnte meine Freundin kennenlernen. Genau, und Lukas und ich hatten zusammen ab der 7. Klasse einen Spanischkurs, den wir zusammen hatten. Und da haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Dann auch über die Schulmannschaft näher kennengelernt. Und dann kam ja auch mein Weg dann von Wermelskirchen nach Opladen, wo ich auch mit ihm zusammengespielt habe. Und dann hat sich die Freundschaft einfach intensiviert, weil ich halt auch oft in Opladen geblieben bin. Ich da so ein bisschen so meine zweite Familie gehabt, weil ich oftmals nach der Schule zu den Stutzkes gegangen bin, die mich gefüttert haben und dann sind wir zusammen zum Training gegangen. Also ich habe auch einen ganz, ganz nahen Draht zu der Familie, bin denen auch sehr dankbar dafür, für die Zeit damals und ja, seitdem sind wir irgendwie befreundet.
Wie ist es, müssen wir mal testen, wie ist es um Lukas Spanischkenntnisse heute noch bestellt?
Oh, das könnt ihr den mal fragen. Also der prahlt ja immer damit, dass er so gut Spanisch spricht. Ich bin auch der Meinung, dass er es gar nicht schlecht macht, aber er traut sich einfach zu wenig. Also da immer wieder mal nachhaken und den mal fragen, was er so in seinem Spanisch-Repertoire so findet.
Damals, als du die Geschichte erzählt hattest, oder kann auch Lukas gewesen sein, einer von euch beiden, dass ihr ja mehr oder weniger zusammen gewohnt habt nach der Schule, habe ich schon gedacht, so, das dauert jetzt nicht lang, dann kommt der Eloy auch noch zum BRC. Und tatsächlich ist es ja so passiert, auch wenn das jetzt da, glaube ich, noch eine Weile gedauert hat, bis es festgezurrt war, aber passte irgendwie.
Aber der Weg in den Handball war schon ein bisschen früher, was du hast gesagt, sportlich schon als Kind, Jugendlicher unterwegs gewesen. Was hat dann letztlich die Entscheidung Richtung Handball?
Ja, ich war ein unfassbar hibbeliges Kind. Also meine Mutter hat gemerkt, der Junge muss sich wirklich bewegen und der muss irgendwie Energie verbrennen. Und dann war halt so die Frage, okay, was machen wir für Sportarten? Ich habe schon damals so Kinderleichtathletik, Kinderturnen und sowas gemacht. Ich war viel schwimmen. Aber ich wollte irgendwas mit Bällen machen, weil ich auch wirklich die Bälle zu Hause rumgeworfen, geschossen, alles habe. Ja, dann ging der klassische Weg erstmal zum Fußball, weil mein Vater auch Fußballer war früher. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Während des Trainings bin ich in die Sandgruben gegangen, habe da Sandburgen gebaut. War auch mir auch zu kalt und dann hat mich meine Mutter über einen Kontakt in die Ballspielgruppe gesteckt. Mit 4 Jahren, glaube ich, war das. Ja, und das hat mir Spaß gemacht. Habe dann irgendwie ein gewisses Talent gehabt und so ging der Weg dann über JHC Wermelskirchen damals, dann zum TuS Wermelskirchen. Dann weiter ab der C-Jugend dann in Oppland und deswegen spiele ich jetzt auch die Sportart schon eine Weile und macht mir auch immer noch so Spaß wie damals.
Hatten wir denn geklärt, wie du die Anna kennengelernt hast? Das war doch auf der Schule, oder?
Ja, witzigerweise auch, ja. Also mit Lukas, wie gesagt, Spanischkurs ab der 7. Also wir waren ja nicht zusammen in der Klasse, aber nur diesen Kurs. Und mit Hanna war ich tatsächlich seit der 5. auch in einer Klasse. Also die kenne ich auch schon ziemlich lange. Die Liebe hat sich natürlich auch nicht sofort, ist auch nicht sofort entstanden. Auch
nee, erst. Fünf.
Das ist ein bisschen zu früh, da war ein Mädchen noch nicht so interessant. Das kam dann später, also ab der Oberstufe, Ende der Schulzeit, haben wir dann zueinander gefunden und seitdem läuft es ganz gut.
Interessant.
Eine dieser seltenen Schullieben, die heute noch existieren. Ne? Aber ja. Ich glaube, gibt es in jeder Jahrgangsstufe. Ne? Also ja. Bei mir aus dem Abi-Jahrgang würde ich jetzt spontan auf 2 Pärchen kommen, die bis heute hoffentlich glücklich verheiratet sind, ja.
Könnt ihr denn beruflich und privates trennen? Denn Hanna Nitzsche, die übrigens, Achtung auf die Schreibweise, nicht zu verwechseln mit einer ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin, ja. Was weder eine Bewertung in die eine noch die andere Richtung sein soll. Sie schreiben sich nur einfach anders. Hanna mit H hinten und H vorne, ne?
Genau, ja.
Hanna Nitzsche, die der ein oder andere Sportfan auch kennt, entweder selbst als aktive Leichtathletin oder jetzt mittlerweile ja auch als Sportjournalistin bei Dein. Ist sie unter anderem jetzt auch in der Handball-Bundesliga als Reporterin beziehungsweise Spielmoderatorin aktiv. Das heißt, wird jetzt noch mehr zu Hause über Handball gesprochen oder noch weniger?
Jetzt momentan mehr. Also vorher wurde eigentlich fast gar nicht über Handball gesprochen, wenn man ehrlich ist. Also klar, wie ist das Spiel? Aber das habe ich auch immer sehr genossen, weil man da so ein bisschen abschalten konnte von dem ganzen Alltag. Ich beschäftige mich schon genug mit Handball und deswegen dachte ich, so zu Hause brauche ich das jetzt nicht. Jetzt, glaube ich, in der Anfangsphase, wo Hanna jetzt auch bei Dein gestartet ist, wird schon häufiger mal über Handball gesprochen, weil sie einfach ein bisschen so noch Expertise oder Hilfe braucht, so auch in Hintergrundwissen zu manchen Spielern und sowas. Und da helfe ich ihr auch gerne jetzt am Anfang noch. Und sie ist jetzt ist bei Dein, aber ich finde, wir kriegen das ganz gut getrennt, wenn wir dann auch mal unsere Phasen, wo wir nur für uns zu zweit sind, da wird auch über andere Themen mal gesprochen als Handball.
Muss das dann trotzdem ganz offiziell getrennt werden, dass klar ist, dass sie eher nicht dann bei BHC-Spielen eingesetzt wird oder nicht? Oder ist das so vertieft noch gar nicht geklärt?
So vertieft. Also sie hatte ja
keine Ausschussklausel oder so.
Ich glaube, sie hatte ja sogar ein Spiel schon von uns gegen Berlin zu Hause. Da war sie im Einsatz, aber da kam es dann zum Glück zu keinem Interview.
Da hat sie ein Interview mit Jörg Föste gemacht. Übrigens, was ich sehr gut fand in der Halbzeitpause. Ja, war hochinteressant. Hat sie Jörg doch einiges Interessantes auch noch zur Klingenhalle entlockt, wo dann auch so so ein klein bisschen Wehmut zumindest, ja, dass man jetzt gerade in Solingen eben nicht spielen kann. Also es war nicht ganz so, Jörg klang ein bisschen anders in diesem Interview als jetzt zuletzt im Tageblatt-Interview, wo er doch so volle Breitseite gegen Solingen geschossen hat. Das war da etwas moderater.
Hey, guck mal, machen wir noch einen Kreis draus. Hanna lernt von Eloy noch hier ein paar Insights über Handball. Tom lernt von Hanna noch ein bisschen was über Interviewtechniken. Was, ja. was möchtest du sagen?
Ich wollte sagen, war das nicht okay, dass da klare Worte kamen oder was?
Doch, natürlich, natürlich. Aber vielleicht lassen wir das heute mal ein bisschen außen vor, oder?
Ja. Nee, da ich wollte eigentlich nur, das war kein nicht vergiftet in irgendeiner Form. Ich wollte das Interview absolut, wirklich nur loben, das meine ich ernst.
Was hat für dich dann letztlich ja abgesehen, waren es vor allem die persönlichen Bezüge, es sind ja nun hier Menschen, ja, die du nicht nur Lukas kennst, du kennst Per Pütz, Jamal Naji, die Wege haben sich gekreuzt, waren es letztlich die persönlichen Bezüge, die den Weg zum BHC entscheidend mitgeprägt haben oder was waren für dich die anderen ausschlaggebenden Faktoren, dich dann für den Wechsel hierhin zu entscheiden?
Das war das Gesamtpaket, das kann ich auch immer wieder so sagen, also klar, sind diese persönlichen Beziehungen, die man hier hat mit den ganzen Spielern, die du jetzt aufgenannt hast, zum Beispiel Noah Bayer gehört ja auch noch dazu, mit dem ich zusammengespielt habe, war sicherlich hilfreich für die Entscheidung, aber nichtsdestotrotz halt auch ganz klar, das einfach gepasst auch von den Ambitionen, die der BHC hat, wo der BHC gerade auch steht und so, und ich finde auch von der Außendarstellung war das ein sehr sympathischer Verein für mich immer. Und auch hier durch die räumliche Nähe, durch meine Heimat, hier auch aus dem Bergischen Land und okay, wenn ich jetzt gerade auch in Köln wohne, ist es halt, war das einfach optimal für mich und für Hanna. Und von daher ist mir die Entscheidung auch jetzt nicht schwer gefallen, weil halt so viele Argumente dafür gesprochen haben.
Apropos Köln, du studierst noch? Genau, oder ja. Wie steht's da so?
Gerade ein bisschen schleppen, muss ich sagen. Also ich bin in den Endzügen.
An der Sporthochschule.
An der Sporthochschule in Köln, genau. Ich studiere Sportmanagement und Kommunikation. Bin, wie gesagt, in den Endzügen, brauche jetzt nur noch ein paar Klausuren und dann ist auch schon die Thesis dran. Gerade so ein bisschen schwierig mit Bundesliga-Alltag zu vereinbaren. Nichtsdestotrotz bin ich da guter Dinge, dass ich das beenden kann und jetzt auch zeitnah beenden werde. Aber ja, hat bis jetzt Spaß gemacht und ich kann die Sporo an jeden nur ans Herzen legen. Also da kann man jetzt nicht nur Sportwissenschaften studieren, sondern auch Sportjournalismus, Sportkommunikation und sowas. Das ist eine sehr, sehr gute Universität.
Ich hoffe, es gibt für die ganzen Sportmanagement-Studenten dann auch genug zu tun in Zukunft. Wir haben schon den einen oder anderen hier auch kennengelernt, der auch noch auf dem Weg ist. Ne?
Ja, tatsächlich.
Ein durchaus begehrtes Studium.
Das studieren tatsächlich gar nicht so wenige. Ne? Aber wo siehst du denn eher da deine Zukunft? Vielleicht auch, ja, dann auch sowas zu machen wie jetzt eben deine Freundin in die Moderation oder mal Co-Kommentator, Experte auf dein oder sowas in der Art?
Ach, ich will mich da nicht festlegen. Also Moderator oder so Journalist, da will ich, also da sehe ich mich nicht. Aber wer weiß, ich lasse mir da in meiner Zukunft alles offen. Will jetzt das Studium beenden, vielleicht auch irgendwann ein Master draufhängen, in welche Richtung es dann geht, das weiß ich noch nicht. Aber habe da jetzt nicht so einen klaren Weg, den ich da beschreiten möchte. Also ich möchte mich jetzt erstmal, nachdem ich den, oder mache ich jetzt auch schon komplett auf Handball fokussieren und wenn ich den Bachelor fertig habe, dann auch dass ich da auch was in der Hinterhand habe, aber ich habe jetzt keine klare Vorstellung, wo es hingehen. Also ich lasse mir alle Türen offen.
Also es kann auch in die Richtung gehen, einfach einen Verein später,
wer weiß,
durch die Bundesliga zu führen.
Ich weiß es noch nicht. Das ist natürlich auch eine Option. Vielleicht gehe ich irgendwie ins Kaufmännischere, in die Wirtschaft oder so, oder halt in eine ganz andere Richtung. Ich weiß es noch nicht. Also das ist gerade noch alles offen.
Dein Vater, hast du eben gesagt, kommt aus dem Fußball. Genau. Ursprünglich, ist aber jetzt, so wie ich gehört habe, massivster Handballfan.
Ja, ich habe ihn, also meine Schwester hat ja auch lange Handball gespielt, ist durch uns so ein bisschen dem Handball nahe gekommen. Also wie gesagt, früher in den unteren Ligen Fußball gespielt, aber jetzt dadurch, dass wir seine Kinder dem Fußball jetzt nicht so nah waren, dem Handball zugewandt. Und ja, das Handballfan hat sich jetzt, also versucht, so viele Spiele wie möglich anzugucken, ist jetzt aber nach Spanien gezogen, wieder zurück in die Heimat. Also wohnt nicht mehr hier in Deutschland und ja, verfolgt mich halt über Dein oder über Streams und sowas.
Ja, wunderbar, ne?
Wenn, ganz kurz noch, wenn du quasi ehrenamtliches Mitglied der Familie Stutz gewesen bist, haben die dich denn auch in ihren Bayern 04 Fußballwahn aufgesogen, oder?
Das haben sie nicht geschafft, nee.
Okay.
Ich muss aber ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht ein großer Fußballfan. Ja. Also ich jetzt in der Bundesliga, ich verfolge das ein bisschen, aber ich bin jetzt auch kein, wo ich jetzt sage, ich bin jetzt Köln- oder Leverkusen-Fan. Ich bin von meiner Familie Real Madrid-Fan. Das ist natürlich so ein bisschen was, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich da Fanat drin bin.
Okay. Deine Schwester macht ja jetzt kein Handball mehr, aber sie hat ein Start-up gegründet.
Genau,
ja. Habe ich gehört. Kannst du da mal kurz erläutern? Das muss ja interessant sein, um was es dabei geht.
Genau, sie hat ein Start-up oder einen eingetragenen Verein, eine Hilfsorganisation gegründet, One Dream, One Future. Die Geschichte dahinter, sie war vor 3 Jahren, glaube ich, in Ghana in einem Dorf und hat dort einfach ein Au-pair-Jahr gemacht oder so ein paar Monate und hat dann ein bisschen gearbeitet, so geholfen und hat gemerkt, dass es halt zu wenig Hilfen gab und aufgrund dessen wollte sie ein bisschen Spenden sammeln, um, glaube ich, am Anfang ging es nur um Brunnen oder sowas zu sammeln. Dann schnell gemerkt, dass man nicht einfach so Spenden sammeln kann oder einnehmen darf. Man muss natürlich auch gewisse Richtlinien befolgen, also in Form von einem Verein und sowas. Ja, hat sich da so ein bisschen schlau gemacht, hat das von heute auf morgen gegründet, so ein bisschen so eine One-Man- oder One-Woman-Action hat das gemacht und seitdem verfolgt sie immer mehr Projekte dort, hat jetzt eine Schule gebaut, hat da Wohnhäuser gebaut, hat einen Sportplatz, einen Brunnen. Also sie macht da sehr, sehr viel, sammelt da auch immer wieder Spenden ein für das Dorf und ja, ist da mit vollem Herzblut dabei. Also das macht sie mit voller Leidenschaft. Genau, ist manchmal ein bisschen viel, wie ich hier sage, dass sie da so ein bisschen kürzer treten sollte, weil das schon viel Arbeit ist für eine Frau. Aber sie macht es gerne und mit Leidenschaft und das ist die Hauptsache.
Kann man denn damit auch Geld verdienen oder macht sie das komplett nebenbei?
Komplett nebenbei. Also sie, ja. Da bewirtschaftet sie für sich selber jetzt noch gar nichts. Das will sie auch nicht. Das ist ihr Anspruch, dass sie das 100% der Spenden wirklich auch an das Dorf gehen. Ja. Sie studiert nebenbei soziale Arbeit und geht halt ganz normal arbeiten. Jetzt bist du vor kurzem noch beim SOS Kinderdorf in Düsseldorf und Essen. Und jetzt ist sie gerade im Auslandssemester in Spanien und da ist sie am Arbeiten.
Also generell sehr sozial engagierte Person. Ne?
Ja,
das kann man ja auf jeden Fall so festhalten. Ne?
Respekt, tolles Projekt. Viel Erfolg ihr dafür. Hast du, Tom, eigentlich irgendwelche Reaktionen bekommen auf unsere letzte Folge? Weißt du, ob sich bei Aaron Sesing jemand wegen der WG gemeldet hat?
Nee, das habe ich aber auch nicht nachgehakt. Aber wäre ja wirklich interessant. Ist denn nichts an unsere E-Mail-Adresse gekommen?
Leider nein, aber Eloy scheint es zumindest mitbekommen zu haben. Er lacht am Rande. Aaron hat ja quasi einen Aufruf gestartet, dass er am liebsten gerne in eine WG mit seinem Bruder und Elias Scholtes ziehen würde.
Genau, ja.
Aber er brauchte dafür ein Haus. Schon schwierig mit Miete und so und Haus, ne?
Ja, es ist gerade auch ein ganz, ganz großes Thema bei uns in der Kabine, das Thema WG, Scholle und Aaron. Ich glaube, die hatten jetzt sogar letzte Woche eine Wohnungsbesichtigung, wo es anscheinend sehr vielversprechend sein sollte. Ich glaube, es gibt jetzt hier noch da noch so ein paar Unstimmigkeiten, was wo wie sein sollte, aber das Thema wird weiter angegangen. Aber wenn sich hier gerne noch Leute dazu melden könnten, wäre das, glaube ich, auch witzig.
Aarons Bruder muss ja auch da rein.
Das genau.
Ja
und Gibi muss sein Okay geben.
Genau, der Gibi ist ja so ein bisschen der Vormund von
dem Verein. Was hat es denn bitte damit auf sich? Also
ja, das ist irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie sich das entwickelt hat, aber es ist irgendwie seit dem Trainingslager ist so Gibi so ein bisschen der Vormund von den beiden oder so der Ziehvater, der so ein bisschen so das Auge auf die beiden, sein Auge auf die beiden wirft. Nee, also es ist einfach, glaube ich, so ein Running Gag bei uns im Team, aber es ist sehr witzig. Ja, und Aaron wohnt ja gerade mit seinem Bruder in Dormagen zusammen. Ich glaube, deswegen war das der Deal, dass der Bruder auch mitziehen muss. So habe ich das verstanden.
Ich muss übrigens noch einen Aufruf dranhängen. Mich verfolgt auch seit dieser letzten Folge das Thema Hobbyhorsing. Ich hatte davon erzählt. Ne? Und tatsächlich ist es wohl so, es gibt hier in der Region keine Vereine, keine Anlaufstellen, wo man das betreiben kann.
Bitte?
Also ich weiß von Kindern, insbesondere Mädchen, aber auch Kindern, die das zu Hause betreiben und die händeringend danach suchen, dass irgendjemand hier ein Angebot, weißt du, was Hobbyhorsing ist?
Ich hab's ein bisschen mitbekommen. Nee.
So Steckenpferde, ne? Aber halt Kinder, die das wirklich halt als Hobby betreiben,
okay.
Zu Hause eigene, wie heißt es hier, Barrikaden, Hürden, Hindernisse, sich im Garten aufbauen und dann mit ihrem Steckenpferd darüber springen.
Das war Wettbewerbe. Aarons Hobby, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Aaron Sesing hat zu seiner Ehrenrettung er ist richtig geritten.
Okay,
aber
okay.
Auch Dressur. Aber er kannte sich im Hobbyhorsing
erstaunlich gut aus. Mit dem ich,
und hat vorgeschlagen,
der einzige Mensch außerhalb dieses Senders, mit dem ich mal über Hobbyhorsing reden konnte.
Dem Elias hat er das schon mal vorgeschlagen,
dass
er da mal vielleicht auch ans Hobbyhorsing.
Das könnte ich mir bei den beiden auch ziemlich gut vorstellen, das muss ich ehrlich sagen. Also das würde ich gerne mal sehen, wie die da...
Hast du bitte, ich habe das ja dann auch, ich habe jetzt ja nicht für Möglichkeiten, dass das stimmt und habe das dann auf YouTube mir angeguckt. Es ist ja unfassbar.
Ja, ja.
Ich möchte es nicht weiter vertiefen, weil da kriege ich einen Shitstorm, wenn ich jetzt aushole.
Okay. Aber über all das Geplauder, über WG, Hobbyhorsing und Co. habe ich, Tom, in der letzten Folge etwas vergessen. Wir haben in der ersten Folge dieser Saison mit Christopher Rudek eine kleine neue Tradition eingeführt, die ich beim letzten Mal beim Gespräch mit Aaron Latt vergessen habe. Eine Power-Rubrik, der, wie habe ich es genannt, der Tempo-Fragenstoß.
Überragender Name.
Ja, um mal ein bisschen hier die Situation wieder in Gang zu kriegen. 10 Entweder-Oder-Fragen. Mhm. 60 Sekunden Zeit. Du antwortest einfach immer nur, welches von beiden dir spontan näher liegt.
Okay.
Auch wenn es bei manchen Fragen vielleicht auch mal ein beides oder wäre. Versuch dich immer zu entscheiden.
Okay. Ich fange an. Du machst die zweite.
Okay, Tempo-Fragen, Stoß und los.
Deutsche Meisterschaft oder DRB-Pokal?
DRB-Pokal.
Okay, das war die sportjournalistische Frage jetzt. Sag das nicht. Tom, das ist eine lockere Rubrik, wo es ein bisschen darum geht, tiefenpsychologisch ein bisschen was über die Menschen, Unterhaltung zu erfahren.
Ja, dann mach doch alleine.
So, wir fangen nochmal von vorne an. Der Tempo-Fragenstoß für Eloy. Und los, Barfuß oder Socken?
Barfuß.
McDonald's oder Burger King?
McDonald's.
Herbst oder Frühling?
Frühling.
Feiern oder chillen?
Feiern.
Viel Geld oder viel Freizeit?
Viel Freizeit.
Mallorca oder Malediven?
Mallorca.
Hund oder Katze?
Hund.
Kind haben, ja oder nein?
Ja.
Online oder im Laden shoppen?
Im Laden shoppen.
Für immer leben oder wiedergeboren werden?
Wiedergeboren werden.
Als was?
Das, je nachdem, wie ich gelebt habe.
Okay. Tiefenpsychologisch.
Ja.
McDonald's oder Burger King?
Ja, das war ich auch.
Was hast du nochmal geantwortet?
McDonald's. Beides jetzt nicht meine Favoriten, da habe ich McDonald's gesagt.
Ah, ja. Das heißt, was wäre dein? Wir können noch mehr Fastfood-Fragen nennen, dann ist es auch werblich neutral.
KFC. Naja, das ist alles nicht so. Also nee. Subway ist okay. Also, gute Pizza tut es halt auch immer, aber ich bin nicht so ein. Obwohl ich direkt vor McDonald's wohne in Köln tatsächlich und da die Verlockung manchmal groß ist, aber so oft sieht man sich mich dann doch nicht da.
Okay. Womit kann man dich eher kulinarisch locken?
Natürlich der spanischen Küche bin ich nicht ganz fremd, so, das ist mir sehr nah. Aber für mich. Gehen auch manchmal ganz einfache Gerichte, also so ein strammer Max, so am Abend so ein gutes Brot, auch mit einem Käse drüber und ein Ei, Spiegelei drauf, kann auch manchmal sehr, sehr gut sein, aber sonst, also mit Tapas kann man, da kann man mich mit, immer bekommen.
Das glaube ich.
Ist Quesadillas Mexiko oder auch?
Ist mehr Latino, also.
Finde ich super lecker.
Quesadillas, ja.
Ja, ich habe ja ein bisschen versteckt, Tom, die Boulevardfrage, Kinder haben ja oder nein, die du aber sehr deutlich mit ja beantwortet hast. Also das heißt, ihr plant, ihr habt Pläne.
Ich wollte dir das jetzt nicht mehr, als ich da gesessen habe und die Frage kam, da wusste ich, okay, da hakt er eh nach, muss ich das nicht machen, ja, ehrlich.
Also wir beide wollen Kinder haben, wann das passiert, ist jetzt noch nicht offen, ist noch nicht klar, wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren passieren, aber bis jetzt wollen wir erstmal noch auf unsere Karrieren schauen.
Weiter, Thorsten, weiter.
Das heißt, es ist ja noch keine Hochzeit konkret geplant, oder?
Bis jetzt noch nicht, nee.
Okay, könnte aber noch kommen. Was denn, Tom? Was denn?
Das war so klar, dass die Hochzeitsfrage jetzt kommt.
Ja, wir haben doch hier schon schöne Geschichten über Heiratsanträge gehört und so weiter.
Wie groß soll denn die Hochzeit dann werden? Also machst du das dann so eher so im kleinen Kreis oder lädst du dann die ganze Mannschaft ein und den gesamten Verein?
Das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt gerade noch nichts zu sagen. Also ich hab mir da noch nicht.
Wollt ihr denn heiraten? In Spanien oder dann eher hier?
Das weiß ich auch noch nicht. Also
auf den Malediven vielleicht?
Nee, ich habe ja für Mallorca abgestimmt, also deswegen.
Ach, Entschuldigung.
Malediven kommt da nicht in die Pötte. Also kann auch nichts zu sagen.
Ach, stell ich mir schön vor, so auf so einer großen Finca, ganz viele Leute.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Oder ein Freund von mir heiratet jetzt auf Mallorca.
Überall stehen Tapas.
Mhm. Ja. Ja.
Klingt gut. Menschen in luftiger Kleidung. Was spricht denn so dein Insider-Wissen, Tom? Was ist dir so zugespielt worden?
Da bin ich jetzt gespannt. Ich wurde auch schon ein bisschen vorgewarnt.
Vorgewarnt, ja.
Ich muss sagen, anscheinend hast du unfassbar stabiles Standing in der Mannschaft. Also es kam jetzt wirklich keine großen Anfeindungen, wie das manchmal so ist. Nein, aber du seist ein wirklich lausiger Fußballer für einen Spanier.
Also ich weiß sofort, von wem diese Nachricht kommt.
Ja. Vom besten Fußballer.
Ja, natürlich, klar. Ja, ich muss da auch selbstkritisch sein. Also ich komme noch nicht auf meine Form im Fußball. Also da kenne ich mich besser. Deswegen habe ich jetzt das noch nicht gezeigt, aber ich werde da auf jeden Fall angreifen und dann werde ich den Peter auch mal vielleicht mal eins hier und da mal tunneln.
Ist der Peter mal im Tor?
Nee, der Peter ist Lionel Messi beim Fußball bei uns.
Okay,
also
wie kommst du denn jetzt auf Peter?
Also weil eigentlich eher genau das immer so die Aussage immer so stellt, deswegen dachte ich, dass die Nachricht von ihm ist.
War nicht, aber ist ja egal.
Okay.
Ich bin übrigens in die Recherche gegangen, Thorsten, ne, weil die Mannschaft hat ja da auch in dem Einspieler von Thorsten Hesse mal erzählt, der Rudek ist der schlechteste Fußballer und so. Ne?
Ja.
Das, genau. Und ich habe jetzt wirklich mal beim Trainer nachgefragt, der muss es ja wissen, ob das jetzt einfach nur ist, ob man den Rudi immer ärgern will und er eigentlich doch gut ist. Und der Trainer hat mir zugesagt, es ist wirklich ein schlimmer Fußballer. Er könnte hat der Trainer gesagt. Also sorry. Vielleicht irrt er sich aber auch.
Ich glaube, das Problem ist einfach, dass, glaube ich, Rudek denkt, dass er der Beste ist. Ich glaube, das hängt auch vielleicht mit ein bisschen zusammen.
Das ist tatsächlich so 100% von außen ist das nicht einzuschätzen. Weil wenn er immer sagt, er ist einer der Besseren dort und dann aber die ganze Mannschaft wirklich so unisono sagt, der ist ja so eine Katastrophe, dann kann das auch eine Verschwörung sein, dass man sich aber zusammentut und den Besten einfach als Running Gag niedermacht.
Nee, in dem Fall nicht. In dem Fall nicht, nein.
Also beim Essen soll es häufiger Streitigkeiten deinetwegen geben. Manchmal legt er sogar die Gabel aus der Hand. Was soll das heißen?
Ja, ich bin ein sehr, sehr, sehr langsamer Esser. Ich versuche das Essen zu genießen, was manche aus unserer Mannschaft nicht machen. Deswegen regen sie sich immer auf. Ich muss auch immer der Erste im Buffet sein, der das Essen bekommt, damit ich auch schnell oder schnellstmöglich das Essen esse. Ich darf auch nicht reden beim Essen. Und die Gabel, es wird auch ganz krass kontrolliert, dass ich die Gabel noch immer in der Hand habe. Also da wird strikt drauf geguckt, dass ich schnell esse.
Warum ist das wichtig für die anderen, wie schnell du isst?
Weil dann, wenn alle fertig sind, dürfen alle aufstehen.
Ach, und vorher nicht?
Vorher nicht, nee, das ist ja im Team so.
Echt? Ist das immer so eine Regel?
Ja, okay. wenn der Letzte aufgegessen hat, dann darf man erst aufstehen. Ja.
Wie wenn du dann so einen langsamen Esser am Tisch hast. Ja, das
kann
Gruppendynamiken erzeugen.
Ich versuche mich da zu bessern, aber es ist schwierig. Nein, es ist schwierig, weil ich sofort merke, dass ich, das ist irgendwas komisch.
Ist das immer so, auch wenn ihr mittags zusammen esst, da auch so streng? Weil das macht ja nicht jeder mit. Dieses Mittags.
Ach, nee, das ist nicht so streng. Da geht jeder hin und kommt und geht. Also es ist nur, wenn wir eine Auswärtsfahrt haben oder mal zusammen irgendwo sitzen und dann.
Also da mittags, machst du da mit bei dieser?
Ja.
Da kannst du dann so langsam essen.
Da kann ich mir richtig Zeit lassen. Meistens bin ich auch der Letzte, der am Tisch sitzt, außer heute, da ich ja hier hinkommen musste, habe ich mich extra für euch beeilt mit dem Essen.
Bestens. wir können viel über deine Liebe zu Köln reden, da nehme ich mal an, da geht es doch dann um die Hanna. Oder gibt es noch weitere Lieben, die du in Köln, oder ist es wirklich die Stadt?
Es ist tatsächlich die Stadt. Also wir sind jetzt, wohnen jetzt seit 5 Jahren, seit 2018 da, sind beide hingezogen. Also Hanna kommt auch ursprünglich nicht aus Köln, sondern aus Hahn, also auch hier in der Nähe. Ja, es ist einfach, das sagt man ja immer, ne, dieses Gefühl in Köln. Und ich kann das zu 100% unterschreiben. Es ist, wir fühlen uns da super wohl. Es ist auch so eine zweite Heimat für uns geworden. Und deswegen kam, glaube ich, auch so ein bisschen die Liebe zu Köln.
Okay, aber noch nicht die Liebe zum ersten FC Köln, wie bei Tim Toni Notdorf.
Naja, das ist doch schwierig. Also ich wohne tatsächlich Luftlinie 500 Meter vom Stadion entfernt. Also ich kriege das alles mit.
War auch überragend.
Also ich war auch hier und da mal im Stadion. Mir gefällt ja auch die Stimmung. Ich will mich aber nicht als Köln-Fan betiteln, eher so als Sympathisant. Oder der geht aber gerne mal hin und so. Aber fürs Fansein reicht es dann doch nicht.
Der Mannschafts-Bundesliga-Besuch steht aber noch aus, ne? Im Müngersdorfer Stadion oder Rhein-Energy-Stadion, ne?
Wie meinst du das?
Mannschaft,
dass wir als Mannschaft dahin gehen?
Der ist doch jetzt Kulturwart und der soll doch was organisieren.
Boah, ich glaube, da wären viele nicht mit einverstanden. Also auch hier so Leverkusener-Fans wie Lukas oder Gladbacher wie der Alex. Aber
für einen Gegner sein.
Ja, natürlich. Also vielleicht, das wäre mal eine Idee für ein Mannschaftsevent. Da wäre ich auf jeden Fall dabei, ja.
Moment, Gladbacher, hast du gesagt?
Ja, der Alex ist Gladbach-Fan.
Ach was. Oh, das ist aber schlimm gerade, oder nicht?
Aber ich glaube, bei Köln läuft es auch nicht so gut.
Gibt es denn für dich persönlich oder für euch als Paar so 2, 3 Köln-Hotspots, wo ihr sagt, hey, da sind wir einfach gerne?
Ehrenfeld halten wir uns viel auf. Ist einfach ein cooles, hippes Viertel, wo man ein paar Bars, Cafés gehen kann. Natürlich halt auch die Klassiker, so belgisches Viertel. Sylt ist sehr schön, Lindenthal auch. Also da gibt es einfach ein paar Viertel, die man echt gerne besucht und wo man auch gerne ist. Also es kommen auch viele Freunde von uns aus Köln und da kann man sich immer wieder mal so treffen. Ich finde, es ist irgendwie nicht so ein Gefühl von Großstadt, sondern eher schon so ein Dorf. Also das Leben hält sich eher linksrheinisch auf, also wir sind ja nicht auf der Schelsig. Von daher kann man da eigentlich überall sein. Das ist jetzt
Köln ist eher so wie ein Dorf. So ähnlich, genau.
So ähnlich.
wenn du sagst, Hanna kommt aus Hahn, Hanna Kirmesleiter aber nicht gewesen zufällig, oder?
Dieses Jahr leider nicht.
Nee. Okay, aber sonst tatsächlich immer noch die Verbundenheit bei ihr schon noch da zur Heimatstadt.
Ja, auch. Das auf jeden Fall, ja. Ihre Eltern wohnen auch noch da und sind fast jedes Jahr eigentlich auf der Hanna Kirmes, ja.
Bei der Frage viel Geld oder viel Freizeit, hattest du dich für viel Freizeit entschieden. Das heißt, klar, es ist jetzt natürlich eine Zuspitzung, aber das heißt, dir sind jetzt Statussymbole, die man sich mit Geld kaufen kann, nicht so wichtig? Oder gibt es so Dinge, wo du sagst, hey, das ist mein Ding. Dafür, die Euros, die mir besonders am Herzen liegen, gebe ich da und dafür aus?
Ich gebe gerne Geld für Aktivitäten aus, irgendwie essen gehen, also wo man was mit Menschen macht, mit meiner Freundin oder mit anderen Freunden. Also ich brauche jetzt nicht die großen Autos oder so. Also klar, es ist hier und da auch mal schön zu haben, aber ich setze da eher meinen Wert auf Kontakte, soziale Kontakte, Beziehungen und alles, was das damit zu tun hat. Von daher ist mir das jetzt nicht so wichtig, da so irgendwelche Statussymbole mir zu holen.
Tiefenpsychologisch hätte ich es erklärt mit, das Golfen ja dein Hobby jetzt auch.
Ja, das ist irgendwie ein bisschen konträr zu der These. Ja, ich bin jetzt seitdem ich hier bin, so ein bisschen dem Golf näher gekommen, habe es vorher auch immer mal wieder gespielt, aber ich hatte nie Jungs in meiner Mannschaft, die das mit mir verfolgt haben, von daher war ich immer so ein bisschen alleine. Und ja, da ja ein paar, paar Leute hier in der Mannschaft golfen, ja, bin ich sehr glücklich, dass ich das mit dem machen kann und habe mir jetzt auch ein Golfbag über eBay Kleinanzeigen geholt, also auch kein teures für so ein Beginner-Ding. Und ja, macht mir Spaß, obwohl wir gestern eine miserable Runde gespielt haben. An der hake ich immer noch so ein bisschen dran, aber ja, trotzdem macht es Spaß. Ist ja ein schöner Sport.
Ja, ich hörte davon, man sollte dich auf die gestrige Runde nicht ansprechen, aber
ja, das war klar.
Letzte Woche muss es doch eine Runde gegeben haben, wo du gewonnen hast, Handicap. Wie nennt sich das dann? Handicap befreit oder?
Ja, genau.
Inklusive Handicap
gewonnen. Da haben wir als Team gespielt oder mit mehreren Jungs und da ich ja noch ganz schlechtes Handicap habe, also 54, ist die Rechnung halt so, dass ich dann netto gewonnen hätte. Ja. Da dachte ich, okay, jetzt läuft's gut, dann gehst jetzt mal auf eine Handicap-Runde, dass du das mal runterspielst und das war der besagte Sonntag, also gestern. Ja, da lief es für mich und auch für Thomas Spabak auch überhaupt nicht gut. Da war beide nicht gut drauf. Also,
Thomas Spabak darf auch raus zu Hause.
Der darf auch raus, ja. Er hat da einen guten Deal mit seiner Frau. Aber eigentlich auch, würde ich sagen, ähnlich so wie auf meinem Niveau. Aber bei uns beiden lief es gestern nicht gut. Aber für Frederik Ladevogel lief es umso besser. Also der hat gestern einen guten Tag erwischt.
Also der hat sein Handicap runtergespielt?
Nee, er hat keine Handicap-Runde gespielt, weil es irgendwie ein anderes System, irgendwie so ein dänisches System ist. Aber er hat, glaube ich, gestern das erste Mal unter 100 auf 18 Loch geschlagen. Oh, für die Golfer. Das ist schon die erste.
Das schaffst du nicht.
Ja. Das habe ich bei Da war ich, wenn du da nochmal gefühlt 80 Schläge drauf sitzt, da war ich dann ungefähr gestern.
Ja, ja. Also hast du weiterhin Handicap 54?
Ich muss halt nochmal reingucken. Ich habe das Ding trotzdem abgegeben. Vielleicht habe ich jetzt 52.
Immerhin.
Immerhin. Das war auch unsere These am Anfang. So, scheißegal, was passiert. Wir können ja nicht schlechter werden.
Nee. Ich glaube, du bist auf 36, geht es nur in die eine Richtung. Du kannst dann auch, wenn du 36 hast, da kannst du die ganze Zeit 400er Runden abgeben.
Ich glaube schon, ja.
In die andere Richtung geht es nicht mehr. Ja. Was noch über dich übermittelt ist, du kümmerst dich jetzt gerade um den Führerschein von Isaac Persson. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, zu meinem Erstaunen kam ich hier hin und habe gemerkt, dass Isaac noch keinen Führerschein hat und sich die ganze Zeit von Peter rumkuschieren lässt. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Thema auch schon in anderen Mannschaften, die ich gespielt habe, dass Leute auch schon so mit 20, 21 noch nicht ihren Führerschein gemacht haben. Und das hat mich dann irgendwie so getriggert, dass ich ihm, dem Isaac da so ein bisschen unter die Arme greifen möchte und dem da helfen möchte, den Führerschein zu machen. Er ist da jetzt auch ziemlich weit. Er war tatsächlich jetzt am Freitag beim Erste-Hilfe-Kurs. Den hat er 7 Stunden ertragen dürfen, kam dann auf mich zu, so, boah, das ist so lange, so, ja, da mussten wir alle mal durch. Ich hoffe, jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, dass er auch jetzt sich gerade anmeldet, das werde ich morgen kontrollieren, ob er das gemacht hat, aber nee, ich versuche ihn einfach zu helfen. Ich glaube, für einen jungen Mann, der jetzt nicht die Sprache so perfekt beherrscht, ist das auch so ein bisschen so eine gewisse Hürde und damals haben auch so die älteren Spieler mir auch bei manchen Sachen geholfen, deswegen denke ich, das gehört in einem Team dazu. Ich bin auch nicht der Einzige, der Alex hilft da auch ein bisschen mit. Von daher war das so ein bisschen der Grund dafür.
Aber was hast du denn da also gemacht, außer ihn jetzt angetrieben?
Ich bin mit ihm da hingefahren, hab da gefragt, was wir brauchen, ob es theoretisch auch auf Englisch oder Schwedisch sogar gehen würde. Es geht jetzt auch nur auf Englisch. Dann habe ich für ihn bei einem Erste-Hilfe-Kurs angerufen, damit er sich da anmelden kann, weil er hat mir, glaube ich, eine E-Mail geschrieben und komischerweise wurde darauf nicht geantwortet. Und deswegen habe ich das da ihm einfach so ein bisschen geholfen, das zu organisieren.
Aber du hast keine Sorge, was das Fahrerische betrifft.
Oh, doch. Ich durfte ja mit Isaac schon auf dem Golfplatz sein und da gab es, wir fahren ja oft mit so Golfkarts rum, damit wir nicht die 18 Loch komplett laufen müssen.
Also, da ist er gefahren?
Da ist er mit Thomas Spabak gefahren. Ich glaube, Thomas hatte schon hier und da so ein bisschen Angst um sein Leben. Deswegen, aber ich glaube, er ist jetzt vor 2 Wochen auch mit Peter mal auf dem Parkplatz ein bisschen rumgefahren und hier auf dem Übungsplatz in Mettmann. Da soll er wohl ganz gut es gemacht haben. Aber Ich bin da.
Das ist aber echt nett vom Peter, ne?
Ja, dass der sein ich glaube, es war nicht sein Auto. aber ja, es ist sehr, sehr nett, dass er sein Leben dafür ihn geopfert
hat. Ja. Nein, naja, Spaß. Mit 30.
Nein, Spaß. Aber es wird witzig.
Das Motorische, hätte ich gesagt, ein Handballprofi, das kann ja jetzt nicht so super schwer sein, was das Fahren betrifft.
Also ich glaube es auch nicht. Also ich denke, dass der Isaac das schon hinkriegt oder... Das kann, aber es ist halt einfach nur so ein bisschen diese Faulheit, ne? Sich dann darum zu kümmern, das auch alles zu machen. Es ist ja schon, nimmt ja schon ein bisschen Zeit in Anspruch, den ganzen Prozess. Und ich glaube, in Schweden ist das auch einfacher. Also, ich glaube, da kriegst du den Führerschein, wenn du mit deinem Vater nur fährst und ein paar Stunden hast. Und dann hast du den Gefühl schon, sage ich jetzt einfach mal ganz aus dem Nähkästchen geplaudert.
Aber auch dafür war zu faul.
Da, selbst, ja. Das kannst du ihn ja mal fragen, warum es dann so lange gedauert hat.
Ja, wir haben es immer auf Hinweis des Teams aufgeschoben, ihn hier einzuladen, aber er ist noch fällig. Diese Saison ist er fällig.
Ja, er spricht jetzt, also was ich jetzt mitbekommen habe, auch, also ich wusste, Lukas hat mir erzählt, dass er jetzt am Anfang so ein bisschen Probleme mit der Sprache hat, aber mittlerweile versteht er eigentlich alles und spricht auch gut Deutsch.
Gibt es bei dir, wir haben gehört, die privaten Ziele sind noch ein bisschen im Fluss. Gibt es trotzdem sowas, wo du sagst, hey, davon träume ich noch, da will ich mal hinreisen, das will ich mal haben, das will ich mal machen, mal tun. So ein persönliches Ziel, was nichts mit Sport zu tun hat?
Ich würde gerne auch mal eine Zeit lang im Ausland wohnen, also für ein paar Jahre, also 2-3 Jahre, einfach mal was anderes zu sehen. Ich würde auch gerne jetzt mal mehr reisen. Das ging jetzt in der Vergangenheit erstmal durch Corona und davor auch so ein bisschen mit der Nationalmannschaft, wo wir dann auch mal mit den Jugendnationalmannschaften hatten wir in den Sommerpausen jetzt nicht mehr so viel frei. Und das geht jetzt mit, einfach so ein bisschen die Welt zu sehen, unterschiedliche Leute und Kulturen zu erfahren. Und sonst bin ich relativ zufrieden, wie mein Leben so jetzt gerade läuft. Und wenn man jetzt den Sport ausgrenzt, habe ich da jetzt nicht große Dinge, die ich mir jetzt noch groß anschaffen möchte. Natürlich vielleicht irgendwann auch sesshaft werden irgendwo, wo es einem gefällt oder wo es uns gefällt. Aber jetzt gerade bin ich sehr zufrieden.
Weil du das Stichwort genannt hast, ja, Jugendnationalmannschaft, unter anderem 2016 Bronze geholt mit der U18 bei der EM. Ist das nochmal ein Thema, ein Ziel für dich in sportlicher Natur, da nochmal dran anknüpfen zu können?
Ja, klar ist für jeden Sportler immer so ein Ziel, mit der Nationalmannschaft zu spielen. Muss natürlich auch realistisch sein, inwiefern da die Chancen realistisch für einen selber sind, aber ja, ich will jetzt einfach immerhin weiter gute Leistungen für den Verein bringen und wenn dann das irgendwann dafür rausspringt, wäre das natürlich schön, aber man muss natürlich auch demütig sein und realistisch sein, ob das noch so möglich ist, aber ja, man kann ja träumen.
Bevor Thorsten eben die tiefenpsychologische Fragerunde eröffnet hatte, habe ich ja ganz oberflächlich, wie ich halt bin, gefragt, DRB-Pokal oder Bundesliga, Deutscher Meister. Warum hast du denn da DRB-Pokal geantwortet?
Ich habe es irgendwie aus dem Bauch, einfach jetzt, weil es jetzt gerade für uns realistischer ist, da reinzukommen, also okay. Für den BRC jetzt aktuell. Natürlich ist eine deutsche Meisterschaft für jeden Handballer ein Traum, den erfüllen will, aber davon sind wir jetzt, glaube ich, gerade noch sehr weit weg. von daher ist, glaube ich, deswegen mir in den Kopf gekommen.
Ja, aber ist das denn so auch ein Ziel von dir, ja, mal völlig unabhängig vom BRC, das zu schaffen, vielleicht dann auch, ja, dann vielleicht beim THW Kiel zu landen oder sowas? Oder denkt man über solche Sachen gar nicht nach?
Ja, vielleicht denkt man nicht darüber nach, aber man kann ja träumen oder man hat ja schon gewisse Ziele, wofür man ja jeden Tag arbeitet oder gewisse Visionen, wofür man ja angefangen Handball zu spielen. Und sicherlich, wenn sich die Möglichkeit irgendwann ergeben sollte, warum nicht? Ne? Also von daher.
Erstmal hoch mit dem BRC in den DRB-Pokal.
Dafür ist ein wichtiger Baustein, eine wichtigere Etappe dahin das Spiel gegen Nordhorn-Lingen am Mittwoch. Ja, psychologisch, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen. Klar, was da so passieren kann in die eine oder die andere Richtung. Erstmal muss man sagen, ist es eigentlich eine dankbare Option für den BRC, genau dieses psychologische Momentum, Erfolgserlebnis zumindest leichter zu erreichen als im nächsten Ligaspiel.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, wenn man das jetzt souverän macht, also so mit Ach und Krach, weiß ich jetzt nicht, was das dann für einen Effekt hat, aber wenn man das souverän löst, diese Aufgabe da, dann kann das sicher auch dann helfen für die Liga. Und dann auch unabhängig davon, ob man jetzt Melsungen, die ja so auf der sportlichen Wolke 7 gerade schweben und alles gewinnt, also unabhängig davon, ob man die jetzt dann schlagen kann am Samstag, ist das natürlich, dann kann das schon auch wichtig sein für die wichtigen, sehr wichtigen Spiele danach, bei der HSG Wetzlar und danach gegen Frisch auf Göppingen, weil das sind ja Naja, Must-Win-Spiele sind es nicht, natürlich nicht. Die Saison ist danach ja nicht vorbei, aber es sind natürlich schon richtungsweisende Spiele. Wenn man die jetzt verlieren würde, dann würde man dann ja in die von Jörg Förste, ich zitiere da Jörg Förste, bedenkliche Phase eintreten in der Saison. Im Moment ist es ja noch die ärgerliche Phase des Scheiterns und dann wäre ja die bedenkliche Phase schon eingeläutet, wenn man das dann verlieren würde. Von daher, um sich dafür gut einzustimmen, wäre es auch gut weiterzukommen, mal unabhängig davon, dass der DFB-Pokal natürlich immer eine riesen Chance ist, weil wie ich sage, also 3 Siege und du bist im Final Four und da kann man auch mal Losglück haben. Man muss nicht zwingend einen großen schlagen auf dem Weg.
Wie sehen jetzt eure Phasen hin zu diesen beiden Spielen aus? Also seid ihr jetzt noch in einer, bereitet euch explizit auf Nordhorn-Lingen, auf den Pokal vor oder läuft das jetzt anders, die Vorbereitung, als jetzt zum Beispiel auf den Samstag dann?
Nein, es läuft wie ganz normal. Also man bereitet sich auf jedes Spiel, was jetzt kommt, vor. Also wir sind jetzt nicht mit dem Kopf bei Melsung, sondern wir sind jetzt voll der Fokus auf das Spiel am Mittwoch im Pokal. Da bereiten wir uns jetzt vor, wie jedes Spiel auch. Und da wollen wir jetzt 100% angreifen.
Dann am Samstag geht es weiter gegen MT Melsungen. Zumindest für den Moment natürlich ein sehr plakatives Duell. Momentaufnahme, ne? Erster gegen Letzter, so sieht es zumindest Stand heute in der Tabelle aus. Wobei man sagen muss, Melsungen, hättest du damit gerechnet, dass sie jetzt so klar ist? Es hat manchmal fast den Eindruck, als seien sie selbst ein bisschen überrascht, dass sie da jetzt mit... zu 14:0, glaube ich, Punkten, ne, aktuell vorne stehen.
Ja, auf jeden Fall zu 0 und haben alles gewonnen und auch alles überzeugend gewonnen. Da war ja jetzt nichts dabei, wo man sagt, da haben sie aber jetzt mal Glück gehabt oder Dusel gehabt, sondern spielen halt auch wirklich unheimlich gut. Und nein, ich finde damit, das kann man doch, würde mich wundern, wenn damit jemand ernsthaft gerechnet hat, weil bei Melsung, gerade bei Melsung, muss man ja immer damit rechnen, dass sie scheitern. Ne? Die haben seit Jahren einen überragenden Kader, wo der Eindruck entsteht, ja, die können jetzt mal die Top 5 angreifen und dann tümpeln die da im Mittelfeld rum, dass man sich wundert, was ist denn da los? Und jetzt scheint aber dieses System da mit Parondo als Trainer voll zu greifen und die Zugänge auch zu funktionieren. Also der Deinis Christopans, der jetzt da der neue Linkshänder-Rückraum ist, wirklich Maschine, ich weiß gar nicht, so gefühlte 2,20 groß ist der ja, wirklich, wirklich groß und fällt halt auch auf, ist echt ein richtiger Brummer auf dem Feld und das ist schon eine Attraktion, da auch zuzugucken. Und hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er so massiv gut funktioniert, wie er bisher in der Bundesliga dann auch funktioniert. Aber das ist nur eine Kleinigkeit, die es bei Melsungen ausmacht oder den Unterschieden dieser Saison ausmacht. Die Torhüterleistungen sind auch gigantisch gut, nur ein anderes Beispiel.
Andererseits, BRC stoppt den Höhenflug der MT Melsungen, wäre eine schöne Schlagzeile.
Würde ich so nehmen.
Was müsste dafür passieren?
Ja, wir müssen einfach, glaube ich, eher da auf uns gucken, dass wir da ein gutes Spiel von uns abliefern, unsere Deckung kompakt hinkriegen, vielleicht da die Melsunger eher auch im gebundenen Angriff zu kriegen. Da bedarf es auch einer sehr guten Torwartleistung, das ist keine Frage, und halt auch eine gute Angriffsleistung. Also da muss schon sehr viel gut laufen und auf einem ganz hohen Niveau, also auf Anschlag, damit wir so ein Team wie Melsungen gerade schlagen können.
Sehr gute Plätze, das auf jeden Fall kurz eingewoben, haben wir anzubieten am Mittwoch. Für alle die beim Spiel dabei sein mögen und noch keine Karten haben, am Mittwoch gibt's bei Radio SG VIP-Tickets zur Verfügung gestellt von BRC-Sponsor Walbusch zu gewinnen für das Spiel am Samstag 19 Uhr in der Unihalle.
Und Christo Panz ist übrigens nur 2,15 Meter, fast zwergenhaft.
Ja. Aus deinem Blickwinkel vielleicht.
er ist größer als ich.
Eloy, wir haben die kleine Tradition bei uns im Podcast, dass wir zum Schluss immer einen Tipp noch in die Runde schmeißen. Also ein Spiel tippen. Du darfst dir jetzt aussuchen, ob du lieber den Pokal oder lieber Melsungen tippen möchtest.
Lieber den Pokal.
Gut, dann musst du aber anfangen.
Wir gewinnen 22 zu 28, also. Oder 28 zu 22 gewinnen wir.
Ich dachte schon, das wäre jetzt...
Nee, also weil wir auswärts spielen, deswegen.
Ja. Ja, wenn man 22-20 hätte, hätte ich gesagt, wow, das war low scoring, ja. Ja, ich sag 30-25.
28-24 für den BRC.
Ich bin auch wirklich überzeugt, dass das gelingt.
Ja.
Das gelingt.
Mit gutem Schwung.
Und Melsungen müssen wir jetzt dann nicht. Herrlich.
Genau. Dann lassen wir uns überraschen.
Absolut. Ich traue es dem BRC echt zu, da mal so ein bisschen den... Also diese Saison ist der BRC ja noch so gar kein Showstopper. Ne? Und das war ja letzte Saison, war es ja. Diese Saison können sie mal wieder.
Wir werden es weiter verfolgen. Danken, Eloy, sehr für den Besuch. Danke, dass du da warst.
Gerne, danke euch.
Viel Erfolg für die anstehenden 2 Aufgaben. Alles Gute. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und sagen erstmal danke fürs Reinhören. Danke, Tom.
Ich danke auch. Gute Woche.
Gleichfalls schönen Feiertag. Gute Woche. Bis bald.
Ciao.
Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.